Liebe Sportfreunde, auf geht's in die zweite Folge unseres Sportfreunde Adventskalenders. Mein heutiger Gast ist Max Steinborn. Max ist seit 2011 als Torwarttrainer bei der Hertha BSC in Berlin und konzentriert sich dort seit ein paar Jahren auf das Athletiktraining der Schlussmänner. Wie er zu Beginn seiner Fußballkarriere zum Torhüter wurde, erzählt er in der Folge. Außerdem sprechen wir über die Entwicklung des Torhüter-Daseins im Fußball und er erläutert, welche Aspekte des Torwarttrainings in der Entwicklung von Torhütern ihm besonders wichtig sind und was die Sportart Gewichtheben damit zu tun hat. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Max Steinborn habe ich im März 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Max, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Und die erste Frage, die ich hier immer stelle, ist: Wie bist du zum Fußball gekommen? Warum ausgerechnet Fußball?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein darf. Wie bin ich zum Fußball gekommen? Also, ich sag mal, das ist ja nun nicht so unwahrscheinlich, dass man, wenn man als kleiner Junge in Deutschland aufwächst, dass man da irgendwie mit Fußball in Kontakt kommt. So war es bei mir auch. Ich komme auch aus einer Fußballfamilie. Also mein Opa hat schon Fußball gespielt. Mein Papa war in der damaligen DDR auch, also Profispieler, wenn man das so nennen konnte. Und dementsprechend, ja, lag das so ein bisschen in der Familie, beziehungsweise ich glaube, selbst wenn das nicht so gewesen wäre, das Umfeld, Kindergarten, Grundschule, da wurde immer mit dem Ball gespielt. Also insofern, so bin ich zu Fußball gekommen und zur Sportart Fußball. Und in meiner Heimatstadt, da war, glaube ich, also als das, da war ich in der ersten Klasse oder der erste Klasse, da gibt es immer so, gab es damals so ein Turnier der Grundschulen. Und das war quasi so eine Art Sichtungsturnier auch für den größten Verein der Stadt. Die haben das ist eigentlich ganz schlau, dann geguckt, okay, wer könnte talentiert sein, haben dann noch mal ein paar Kinder eingeladen und mal so mehrere Sichtungspunkte gemacht und daraus dann die, was waren das dann, U7, U8 oder irgendwie sowas, Mannschaft erstellt und ja, da habe ich mich anscheinend nicht ganz so schlecht angestellt und es wurde dann gesichtet und da war klar, dass ich dann, also seit der ersten Klasse dann da im Verein gespielt habe, genau, so bin ich zum Fußball gekommen.
Und bist du schon immer im Tor gestanden oder warst du vorher im Feld draußen, hat man dann gesagt, yeah, stell lieber ins Tor. Draußen kann er zu wenig.
Nee, ich habe wie alle anderen auf dem Feld angefangen. Meistens eher so auch schon defensiv, wenn man das so sagen kann, im Kinderfußball. Und ich bin relativ spät ins Tor. Das müsste so C-Jugend gewesen sein oder sowas. Also ist nicht mehr ganz genau. Also ich habe damals schon immer gerne im Tor gespielt. Und weiß auch nicht, warum ich noch nie ins Tor durfte oder kein, also weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also relativ spät. Was ich jetzt rückblickend, also ich habe ja selber keine große Spielerkarriere hingelegt, aber rückblickend finde ich das gut und wir machen wie bei Hertha und unseren Jungs so, dass die möglichst lange im Feld spielen, einfach um ja, sag ich mal, die fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern, beziehungsweise automatisch mitzukriegen und eben halt diesen Transfer zu schaffen. Mhm. Genau. Also das war jetzt im Nachhinein rückblickend betrachtet für mich, sag ich mal, ganz gut. Auch wenn ich jetzt kein großer Torwart war oder guter Torwart, aber ich sag mal, bis dadurch habe ich einfach kicken gelernt, dass man immer lange im Feld spielt.
Ja. Wieso ist ja heute auch wirklich, wie du auch schon erwähnt hast, wichtig, dass ein Torhüter mitspielen kann, Spiele öffnen kann, mit dem Ball ein bisschen was kann und nicht nur den, also mit den Füßen besser gesagt, und nicht nur den Ball fahren kann, oder?
Ja, genau. Also wir sagen also ein bisschen bei uns so diese Torwarttechniken, Ballfangen und all diese Sachen, das können wir, wenn der Junge bereit ist, das können wir denen beibringen. Das kriegt man mit Wiederholungen, mit gutem Torwarttraining, kriegt man das alles mehr oder weniger prima hin. Was man denen gerade im Torwarttraining nur bedingt beibringen kann, ist eben dieses Spielverständnis. Also zu erkennen, okay, wann kommt jetzt ein Steckball oder wann kommt ein Schuss, beziehungsweise wann muss ich vielleicht schon im Gedanken auf den Sprung sein, um irgendwie da ja einen tiefen Pass zu löschen oder irgendwie sowas. Das kann man dadurch, dass man ja im Torwarttraining immer auch nur eine begrenzte Anzahl an Spielern hat, eher begrenzt darstellen. Das geht nur über große Spielformen oder halt auch kleinere Spielformen im Mannschaftsverbund. Und da haben wir halt so die Erfahrung gemacht, die Jungs, die halt wirklich lange auch im Feld, zumindest zweigleisig, also Tor und Feld, so mitgespielt haben, die können das viel besser als welche, die da schon seit sie 5 sind, nur im Tor standen und Bälle gehalten haben. Deswegen, also ja, immer dafür plädieren wir oder ich auch, die Jungs ja neben dem Tor auch nach draußen mitspielen zu lassen.
Ist es denn häufig so, also ich kann mir jetzt vorstellen, gerade beim Stichwort Eröffnung, Spieleröffnung, dass in erster Linie Mittelfeldspieler, Achter, Sechser irgendwann ins Tor gehen, oder ist auch so, dass Stürmer oder Flügelspieler irgendwann sagen, ich habe genug, bin genug gerannt, ich will jetzt ins Tor?
Ich habe jetzt keine statistischen Daten dazu, aber ich glaube, das ist, ich sag mal, in dem kleinen Bereich, Kleinfeldbereich, so bis U12, U13, sollte das meines Erachtens eh noch nicht so festgeschrieben sein, welche Positionen hier auch immer. Man kann da so Tendenzen erkennen, klar. Aber da gibt's, glaube ich, ja, oder sollte es noch viele Vermischungen geben. Wichtig für die Leute im Tor ist einfach, oder die Feldspieler, die wir dann ins Tor stellen, die müssen einfach Bock drauf haben. Also wir wollen da keinen zwingen, sondern einfach, die müssen Lust drauf haben, ja, ich sage jetzt mal salopp, dahin zu gehen, wo es ein bisschen weh tut. Die sollen sich mal hinschmeißen. Die sollen keine Angst vor dem Ball haben. Das sind so die wichtigsten Voraussetzungen. Ob die vorher jetzt Stürmer waren oder Mittelfeldspieler, Verteidiger, das ist erstmal egal. Aber so, die dürfen auf keinen Fall sich ehren, irgendwie, ja, sich da hinten in die Kiste zu stellen.
Wie lange bist du jetzt bei der Hertha?
Ich bin bei der Hertha seit 2011, also jetzt schon eine Weile. Genau.
Und hast Peter, du hast die Zweitmannschaft Torwarttrainer gemacht, Jugendtrainer und eine Zeit lang auch bei den Profis. Hast du das richtig gesehen? Stimmt das?
Genau, also ich habe, ja, wie gesagt, in den, was sind das jetzt, 14 Jahre Torst, relativ, ich sage jetzt mal, viele Funktionen gehabt. Bin da, das war nie geplant, dass ich zu dem Verein komme. Ich hatte da eher so, auch beim Arbeitverein in Jena, habe ich so ein bisschen als Torwarttrainer gearbeitet, aber eben noch auch ein bisschen oder hauptsächlich noch selber gespielt. Wie gesagt, nicht gut, aber neben dem Studium, und hatte dann einfach nur in den Semesterferien mal geschaut, okay, gab's einen großen Kontakt zu Hertha, kann ich da mal vorbeikommen, ein bisschen Horizont erweitern und so fort. Und ja, dann kam eins zum anderen, seitdem bin ich dann hier, auch Co-Trainer von Mannschaften, mit 7er Torwarttrainer, und habe dann eigentlich die längste Zeit, wie du schon gesagt hast, war ich Torwarttrainer der U21. Ein halbes Jahr bei den Profis, und seit 2 oder 3 Jahren, also jetzt die 3. Saison, bin ich nicht mehr bei einer Mannschaft als Torwarttrainer, sondern bin so ein bisschen quasi vom Platz weg, und kümmere mich eigentlich um alle Torhüter, vom U13 angefangen zu den Großen, im athletischen Bereich. Vorrangig, also wir haben damals die Stelle neu geschaffen mit Andi Wenger zusammen, der jetzt bei Profis Torwarttrainer ist, und haben einfach geguckt, okay, wo haben wir als Verein noch Potenzial? Und haben gesagt, okay, die Jungs, wir haben zwar gute Athletiktrainer, aber logischerweise, die kümmern sich in erster Linie um die Bedürfnisse der Spieler. Und das hat so, da haben die Torhüter sind da klar mitgelaufen, logischerweise, haben wir gesagt, okay, sind dann doch vielleicht noch andere Anforderungsprofile hinsichtlich mit der ethischen Ausbildung, dass das einfach ja, weil es doch, wie gesagt, ein anderes Anforderungsprofil ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre ein Aufgabenbereich, den ich mir auch vorstellen könnte. Und seitdem bin ich quasi wie so eine Art Athletiktrainer für die Torhüter. Dann haben, genau.
Und was ist wichtig beim Athletiktraining, gerade für Torhüter, im Unterschied zu den Feldspielern? Was macht den großen Unterschied im Training selber?
Ich sag mal, bei den kleineren, also so 3 zu 14, da ist der Unterschied jetzt noch nicht ganz so groß. Also geht es vor allem, sage ich mal, um so Körpergefühl, Stabilisation, bisschen Prävention, was jetzt Sprunggelenk, Knie und so weiter betrifft. Ich sag mal, dass man, ein bisschen böse ausgedrückt, dass man das ein bisschen aufholt, was man früher automatisch gemacht hat, wenn man auf Bäume klettert und so weiter. Das ist ja ein bisschen gesellschaftlicher Wandel. Also mal eine Rolle machen, Klimmzüge, solche Dinge. Also das ist für Feldspieler genauso gut wie für Torhüter. Ich sag mal, der größere Unterschied ist dann eher, ich sag mal so, ab dem U16, U17 Bereich, da spielt die Komponente Ausdauer bei Torhütern logischerweise weniger eine Rolle. Eher halt für, also dass man die Belastung verträgt, dafür ist Grundlagenausdauer wichtig, als irgendwie ein man geht ja nie in irgendeinen oder selten in irgendeinen Laptop-Bereich im Spiel. Da ist wirklich die reine Schnelligkeit. Also im Blick auf wirklich Ansatzschnelligkeit, Sprünge, solche Sachen. Also ich arbeite da viel mit olympischen Gewichtheben, also Reißen, Umsetzen, solche Sachen. Da habe ich jetzt über die Jahre die Erfahrung gemacht, auch mit einem Kollegen aus der Leichtathletik, mit dem ich da viel, von dem ich auch sehr viel gelernt habe diesbezüglich, dass das so mit das Wichtigste ist hinsichtlich Schnelligkeit auf den ersten Metern, beziehungsweise auch die Hüftstreckung. Also wenn man sich jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder mal gesehen hat, aber wenn so ein Gewichtheber da ist, die Hantel wird in der Regel durch vor allem schnelle Hüftstreckung beschleunigt. Und wenn man jetzt guckt, wie wenn jetzt ein Torhüter einen Abdruck in die Ecke macht, also irgendwie einen Ball aus dem Winkel fischt, wie man so schön sagt, dann ist das Entscheidende auch, dass er quasi aus so einer leicht gebeugten Hüfte, so eine Ballerwartungshaltung hat, dann einfach schnell die Hüfte durchstreckt und dadurch in den Abdruck kommt. Das ist im Endeffekt die gleiche Bewegung. Genau, also wie gesagt, ab U16, U17 wird das halt immer wichtiger. Und hinzu kommen solche präventiven Sachen wie Schulter, ist halt immer so eine Sache. Wir fallen, keine Ahnung, wie oft auf die Schulter als Torhüter, im Winter auf Kunstrasen. Deswegen sollte man da schon die Muskulatur dementsprechend vorbereiten. Genau, das sind so solche Sachen, wo, sag ich mal, sich die Torhüter schon eher von den Spielern unterscheiden.
Also gerade Schulter, das macht man dann mit Krafttraining oder in erster Linie?
Genau. Also verschiedene, also man muss immer so eine Mischung finden aus Muskelstärken, aber trotzdem Beweglichkeit erhalten, weil Schulterbeweglichkeit ist schon auch sehr wichtig, um halt in eine maximale Streckung zu kommen. Wenn man da jetzt nur quasi die Schulter aufpuppen würde, wie so ein Bodybuilder, fehlen wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter, weil einfach der Arm nicht mehr durchgestreckt werden kann. Aber jetzt, um diese Rotatorenmanschette zu festigen, da muss man schon natürlich klar im Krafttraining arbeiten.
Wer war für dich in der Zeit, als du jetzt bei Hertha bist, so der Torhüter, der dir, den du am meisten oder am längsten begleitet hast und der dich am meisten überrascht hat, vielleicht im positivsten Sinne, seine Entwicklung?
Boah, schwierige Frage. Das kann ich eigentlich jetzt nicht mit einem beantworten. Also dadurch, dass ich schon so lange da bin, habe ich jetzt ja schon so viele miterlebt.
Du kannst auch ein paar sagen, spielt keine Rolle.
Also jetzt, wer jetzt wieder bei uns ist, seit 2 Jahren, ist Marius Gersbeck. Hat jetzt dieses Jahr ein paar Spiele gemacht, auch in der zweiten Liga. Da war es halt interessant zu sehen, okay, wie macht er seinen Weg vom, ich glaube, er war U16, als ich gekommen bin. Nur verschiedene Leihstationen. In Chemnitz erst, was nicht funktioniert hat, dann Osnabrück, was super funktioniert hat. Karlsruhe als Gestandener und der kam dann halt zurück als quasi gestandener Zweitligatorhüter. Ich glaube, er hat über 100 Zweitligaspiele und ist jetzt wieder bei uns. Das ist halt auch wieder schön, wenn man sich dann halt nach, keine Ahnung, ein paar Jahren dann wieder sieht. Mhm. Ja, aber ich sage auch mal, auch andere Jungs, die ich eigentlich die ganze Jugend hatte, die aber dann nach der U19 gesagt haben, so Fußball, ich höre jetzt auf und studiere Medizin, da fällt mir Philipp Schenkenberger ein. Das freue ich mich auch, also der hat jetzt im Fußball keine positive Entwicklung genommen, wenn man das jetzt mal so böse sagen darf, aber wenn ich den mal zufällig treffe, dann ist das trotzdem schön zu sagen, okay, du warst hier jahrelang bei uns, gehst jetzt halt einen anderen Weg im akademischen Bereich, das ist ja auch super. Man muss nicht immer Profi werden, beziehungsweise die wenigsten können es ja auch werden. Ich werde es jetzt vielleicht als Beispiele, aber da sind noch ganz andere zu nennen, also man verfolgt eigentlich die meisten Jungs und es ist jetzt, ich glaube, da kann ich auch für meine Kollegen sprechen, keiner dabei, wo sagt, okay, wenn der jetzt nochmal hier ist, die soll sich gerne an die Zeit hier zurückerinnern. Ich glaube, das machen die meisten auch viele. Oder einige sind auch in den USA, spielen da im College. Einer ohne MLS mittlerweile. Also es ist weit verteilt.
Weit verbreitet. Ja. Wie siehst du oder hast du die Entwicklung des Torwart-Daseins, also nicht nur was das Training angeht, sondern auch das Spiel an sich, ich sage mal, die letzten 20 Jahre beobachtet als Trainer und als einer, der das ja ziemlich nahe auch mitbekommt und umsetzen muss als Trainer dann?
Gut, ich sag mal, wenn man noch weiter zurückgeht, Anfang der 90er, Einführung der Rückpassregel, ich glaube, das war so die größte Zäsur da auf unserer Position. Sag ich, ist der Torwart gezwungen, ja irgendwie mit dem Fuß zu spielen? Ich denke, dann so im Rahmen der 90er, da hat sich ja taktisch jetzt noch nicht so viel geändert, wenn ich mich dann zurückdenke. Und ich sag mal, mit Einführung der Viererkette oder halt auch dem eher ballorientierten Verteidigen, weniger mannorientiert. Das würde ich jetzt mal so Ende 90er, Anfang 2000er verorten, dass das dann, sag ich mal, so lauffähig wurde. Da hat sich schon das Positions- oder die Positionsanforderung dahingehend geändert, dass natürlich das Spiel am Fuß wichtiger ist. Und aber auch das, was ich vorhin gesagt hatte, dieses, eher die Raumverteidigung, also das Löschen von Situationen weg von der Torverteidigung hin zu, okay, wo kann ich vielleicht aktiv schon so eingreifen, dass eine große Torchance gar nicht zustande kommt. Das war so die größte Veränderung. Wobei ich immer noch ein Verfechter bin, ich sage, also Torverteidigung ist immer noch das Wichtigste. Also das ist das Entscheidende in der Regel über Sieg oder Niederlage oder Gegentor, nicht Gegentor. Im Optimalfall kann ich das sehr gut. Plus natürlich diese ganzen Sachen, was ich gerade aufgezählt habe, dass ich Situationen schon vorher lösche durch eine gute Raumverteidigung, durch ein gutes Positionsmanagement, solche Dinge. Im Tortraining kann ich vielleicht so weit ausholen, dass als ich jetzt jung war oder auch junger Torwarttrainer, da war diese Komponente Torwarttechnik viel wichtiger. Man hat da versucht, so quasi die Torhüter in so einen Leitfaden hineinzu, wenn ich sage pressen, das klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber bei dem Ball musst du den Schritt so setzen, dann das machen und so weiter und so fort. Das hat auch alles seine Berechtigung. Wir reden von Grundtechniken und so weiter und so fort. Mittlerweile bin ich eher so der Meinung, dass es quasi nicht die Technik für alle gibt, sondern dass man guckt, okay, welche Voraussetzung hat mein Torhüter, sei es körperlicher Natur oder vielleicht auch ein bisschen, irgendwie Lieblingstechnik, wenn ich es jetzt mal so sagen soll. Und dass man dann guckt, okay, welche Technik ist für dich die beste? Natürlich soll der Werkzeugkoffer relativ gefüllt sein, also die sollen manchmal irgendwie alles können, aber dass man halt schaut, okay, wie sieht mein Torwart aus, was kann der nicht, um dahin zu gehen, okay, das ist die technische Komponente. Da glaube ich, gibt es schon Entwicklungen und natürlich, dass diese Sachen nicht nur Technik, sondern eben auch Raumverteidigung, Spielverständnis und vor allem Entscheidungsfindung, also welche Entscheidungen treffe ich in welcher Situation? Also da geht es dann eher um Torwarttaktik. Wenn jetzt eine 1-1-Situation ist, mache ich eher Druck, also gehe ich eher drauf oder lasse ich mich fallen, um mir Zeit zu kaufen, dass das viel mehr in die Trainingsarbeit von uns Torwarttrainern Einfluss gehalten hat. So vorher war es, sag ich mal, so ein bisschen plakativ ausgedrückt, es wurden Bälle aufs Tor geschossen und man hat geguckt, okay, welche Technik hat der Torwart verwendet und dann wurde also Technik wurde gefällt und jetzt versucht man, das auch noch zu machen, plus man versucht, Situationen zu kreieren, die im Spiel auftreten können, um zu gucken, okay, in der Situation ist es besser, du entscheidest dich für diese Technik plus diese Taktik. Da ist so die größte Entwicklung jetzt der letzten Jahre, wo ich mich jetzt auch als Torwarttrainer umgestellt habe. Also ich glaube, ich würde jetzt, wo ich vor 15, 16, 17 Jahren so die ersten Torwarttrainingseinheiten gemacht habe, die würde ich heute nie mehr so durch.
Weil es sich so entwickelt hat und anders geworden ist über die Jahre, ja.
Genau.
Inwiefern, das ist ja auch immer wieder ein Diskussionsthema, inwiefern spielt die Größe eines Torhüters eine Rolle? Also ich frage vor allem, weil ich als Schweizer in der Schweiz, wir haben ja mit Jan Sommer lange, lange einen richtig, richtig guten Torhüter in der Bundesliga gehabt, der jetzt nicht so groß für einen Torhüter ist und der ja dann auch in seiner Zeit bei den Bayern dann so ein bisschen drauf gekriegt hat, wäre er so groß wie Neuer, hätte er den Ball gehabt. So plakativ, ne? Kritik. Deswegen, also ist das wirklich so quasi ein Ausschlusskriterium oder sagt man, hey, wenn du zwar nicht so groß bist, dafür eine Sprungkraft hast oder die entwickeln kannst, ist es nicht besser, umso besser, aber auch gut.
Das ist immer ein schwieriges Thema. Eine gute Frage. Also, um es vielleicht so zu sagen, du hast einen Teil meiner Antwort vielleicht auch schon vorweggenommen. Es ist natürlich eher ein Nachteil, wenn man tendenziell klein ist. Das muss man durch andere Sachen wettmachen. Wenn man kleiner ist, dann braucht man irgendwie Sachen, um diesen Nachteil, der durchaus gegeben ist, wettzumachen. Sei es, wie du gesagt hast, eine Sprungkraft oder jetzt zum Beispiel Jan Sommer. Jan Sommer ist ja unfassbar guter Fußballspieler. Das heißt, seine riesige Stärke ist das hinten rauskombinieren oder eben auch das Situation erkennen, wann kann ich Feuer löschen, im 1 gegen 1 richtig, richtig gut. Dementsprechend schafft er es halt dadurch so gut zu sein, dass er vielleicht die fehlenden Zentimeter wettmacht. Was aber auch die andere Seite der Medaille ist, man braucht im Umfeld, sei es Trainer, Manager und so weiter, braucht man einfach Leute, die sagen, okay, das ist unser Torwart. Und nicht, ja, der ist, den nehmen wir nicht, weil der ist zu klein. So, das ist halt, das muss man ehrlich sagen. Also hat man immer gehabt, dass man sagt, okay, nee, den Bodenrichter ist einfach zu klein, wie auch immer. Wenn man als Verein sich nicht damit committet, dann hat ein kleiner Torwart immer einen Nachteil, weil diese Sachen von den Medien oder aber auch von Zuschauern oder aber auch intern, ja, der hält den nicht, weil der ist zu klein, das wird immer dabei sein. Deswegen muss man als Verein ganz klar sagen, okay, egal wie groß der ist, der ist einfach gut, weil der kann das und das und das, hervorragend, wer ist da Weltklasse, dann nehmen wir in Kauf, dass dir vielleicht 3-4 Zentimeter fehlen, wo er eine Armverteidigung einen Nachteil hat, nehmen wir in Kauf, weil wir eben unsere Philosophie haben, dass wir mit dem Torwart hinten rausspielen wollen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Abstiegskandidat bin, wo ich sage, okay, ich habe selten den Ball, gegen mich wird, also wir stehen tief, es werden viele Flanken kommen, und wenn wir den Ball haben, dann schalten wir schnell um und spielen lange Welle, dann muss ich auch so ehrlich sein, dann ist ein kleiner Torwart, wie beispielsweise Jan Sommer, einfach auch nicht der richtige Torwart für meinen Verein. Oder auch Ter Stegen, der ist bei Barcelona oder auch in der Nationalmannschaft, laufen nicht, wie der Gesundheit wird, dann ist der dafür hervorragend, weil das sind Mannschaften, die wollen den Ball haben, die spielen den Braus. Aber dann nehme ich vielleicht den Kauf, dass ich sage, okay, ja, der wird mir vielleicht nicht jeden Eckball runterflücken. So, dann ist es aber so.
Dafür hast du dann vielleicht große Verteidiger, die das dann machen, ne? Im Idealfall.
Richtig,
ja.
Richtig.
Ja. Ja, und ich meine, Jan Sommer, der hat ja eine mega Karriere hingelegt. Also von dem her, dafür, dass man ihm vielleicht gesagt hat, du bist zu klein, eher zu klein für einen Torwart, hat er ja dann spektakuläre Spiele und Paraden gezeigt, ne?
Genau, und da sind wir auch wieder beim Thema Technik. Jan Sommer braucht auch, was jetzt die Torverteidigung anbetrifft, natürlich auch eine ganz andere Technik als jetzt jemand wie Courtois, der 2 Meter groß ist. Jan Sommer ist ja, sag ich mal, rein logisch, der, um in die Ecke zu kommen, muss er aber einen Schritt mehr machen mindestens, wo Courtois einfach sich gleich abdrücken kann. So. Deswegen sind wir wieder beim Technikleitbild. Das passt nicht mit einer 20 cm Unterschied.
Was würdest du dir noch wünschen, was sich in Zukunft noch verbessern, in der Entwicklung verbessern könnte, müsste im Bereich Torwarttraining, weil Torwart grundsätzlich, Fußballtorwart, was vielleicht noch fehlt, was du siehst auf dem Feld, was vielleicht noch fehlt, um noch besser zu sein in der Entwicklung?
Das ist pauschal vielleicht so zu beantworten, dass ich sage, dass dem Torwarttrainer, das klingt jetzt blöd, ein bisschen mehr Macht gegeben wird.
Mhm.
Das ist in vielen Trainerteams ist das schon so. Also ich habe auch, als ich am meisten oder am längsten habe ich mit Ante Kovic zusammengearbeitet in der U23. Das war in meinen Augen ein gutes Beispiel, rückblickend betrachtet, weil da hat man sich über die Jahre so gut verstanden. Ich wusste genau, okay, was will er jetzt gegen den Ball und so weiter und so fort. Und er hat mir da quasi Aufgaben übergeben, dass ich so eine Art Defensivverbund coachen kann. Also jetzt quasi nicht nur die Torhüter, sondern eben auch in Verbindung mit den Innenverteidigungen, sei es um Schüsse blocken, okay, welche Seite blockt der, also gemeinsam zu beteiligen, welche Seite blockt der Innenverteidiger, was macht der Torhüter, und dass ich da halt auch in Spielvorwärtstraining so eingreifen konnte. Eingreifen durfte. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, wo ich sage, oder wovon ich sage, okay, das wäre ein Mehrwert für viele Trainer, zu sagen, okay, gib dem Torwarttrainer natürlich immer in Verbindung mit den Prinzipien, die der Trainer hat, die muss er kennen, die muss er beachten, aber gib den einfach Aufgaben, weil der ist Experte im Tore verhindern. So, also nutzt diese Ressourcen, die du in deinem Trainerteam hast, dahingehend, dass du sagst, okay, sprich mit ihm, wie sollen Standards verteidigt werden. Sprich mit ihm, okay, auch Aufbauspiel. Jetzt nicht sagen, okay, der Torwart muss das und das und das machen und der Torwarttrainer weiß dann wahrscheinlich, das wird schwierig. Oder ja, aus meiner Perspektive ist der Ball zu risikoreich oder wie auch immer. Also nimm ihn mit ins Boot und profitiere einfach von seiner Kompetenz. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, wo man sagt, okay, die gibt es definitiv auf jeden Fall schon, aber die können noch mehr forciert werden.
Vielleicht eine böse Frage, vielleicht auch eine schwierige Frage, aber wer war in deiner Zeit als Torwarttrainer aus deiner Sicht der talentierteste Torwart, den du trainieren durftest oder trainiert hast?
Oh, das ist schwierig. Das ist wieder eine schwierige Frage. Das ist so ähnlich wie mit der Persönlichkeit voll. Häufig ist es so, dass man sich aus vielen Torhütern Eigenschaften rausziehen will und sie mixen möchte.
Okay, ja, ja.
Das, also da waren viele Jungs dabei. Also wenn ich jetzt aktuell gucke, dann ist Tim Goller, der bei uns in der U23 hauptsächlich spielt, der ist in seinen jungen Jahren ist ja schon sehr, sehr weit. Macht natürlich auch noch Fehler, das ist klar, gehört dazu. Aber der ist schon nicht schlecht. Aber das ist halt ein junger Torhüter. Da ist eine andere Entwicklung dabei. Marius hatte ich schon angesprochen. Aber auch Nils Körber, der jetzt in der zweiten Liga hauptsächlich auf der Bank sitzt. Da sage ich von dem, wenn der in seiner Karriere an manchen Stellen ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, hinsichtlich den stellen wir jetzt ins Tor und nee, er ist jetzt unser Mann, dann wären da deutlich mehr Profispiele hinzugekommen als die zwei und dritte Ligaspiele, die er hat. Ich glaube, weil das wäre schon sehr kompletter Torhüter in meinen Augen. Dann Uwe Jahrstein, brauchen wir nicht drüber reden, als auch norwegischer Nationaltorwart. Da hat mich vor allem seine Positionierung bei Flanken, also da hat er in meinen Augen zu den Besten der Bundesliga gehört, weil er einfach sehr mutig, sehr hoch stand und da extrem viel Raumverteidigung gemacht hat. Oder auch Thomas Kraft, also von seiner Persönlichkeit, Schnelligkeit, wie er quasi diesen Abwehrverbund versucht hat zusammenzuhalten. Also dann kann man viele nennen, jetzt sage okay, ja, es gab jetzt eigentlich nicht den einen, sondern viele eher so einzelne Eigenschaften von vielen, wo ich sage, boah, das war richtig gut oder ist richtig gut.
Also wenn ich zurückdenke, ich glaube, klar, Thomas Kraft, den als Bayern-Fan und Bayern-Mitglied kenne ich Thomas Kraft natürlich im Begriff. Aber wenn ich an Hertha denke und Torhüter, Rune Jahrstein, aber vor allem Gábor Kiraj. Das ist so mit seiner, was war das, Jogginghose? So ähnlich, was war?
Genau, so eine blaue Jogginghose.
Ja, genau.
Bei Gabo ist es so, ich durfte ihn als Torwarttrainer kennenlernen. Also wir haben schon so Workshops zusammen gemacht, aber ich habe ihn jetzt als Spieler klar aus dem Fernsehen noch vor Augen. Aber ich habe jetzt nie mit ihm härter zusammengearbeitet, aber er war einfach nicht mehr da, als ich mit ihm angefangen habe. Deswegen konnte ich ihn jetzt nicht aufzählen. Aber klar, also wenn man bei Hertha an Torwart denkt, dann ist Gabo schon derjenige, der dann zumindest für die etwas Älteren einfach noch State of the Art ist.
Genau.
Hinzu kommt seine Persönlichkeit. Ja.
Apropos Gábor Kiraj, hattest du, als du angefangen hast, deine Karriere als Torhüter, hattest du ein Vorbild? Hast du dir einen Torhüter als Vorbild genommen? Oder warst du nie so der Typ, der sich Vorbilder nimmt?
Ich bin so ein, also von meiner Jugend, also als ich Kind war, so Anfang, Mitte der 90er, da gab es halt Oliver Kahn. Das war so quasi das, also Torwart war, ist gleich Oliver Kahn. So.
Ging mir auch so.
Aber es war jetzt nicht so, dass ich, glaube ich, habe jetzt nicht gesagt, okay, ich will sein wie Oliver Kahn. Also klar, als Kind will man irgendwie immer sein wie irgendwer, aber es ist nicht so.
Typisch als Kind, ja klar.
Das ist jetzt Oliver Kahn, der Held meiner Kindheit war. Also ich fand ich ihn noch gut in meiner Jugend. Vitor Bahia als Portugiesen fand ich immer noch spannend. Iker Casillas dann später. Dann, also ich komme aus Jena, da war Robert Enke halt auch immer noch als Bundesliga-Torwart, der es aus meinem Verein in die Bundesliga geschafft hat. Der war natürlich dann auch immer noch nachahmenswert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich will den kopieren oder sowas. Also machen wir uns nichts vor, die waren auch alle viel besser als ich.
Ja, vielleicht haben wir doch etwas Glück gehabt zwischendurch, ne? gehört ja auch dazu, dein Profi-Karriere, dass man dann und dann, dann mal Glück hat, dass der Schritt weitergeht, oder?
Klar, also das ist jetzt, das hatte ich ja so ein bisschen bei jetzt bei Nils gesagt, Nils Körber, der ist, klar, der ist gestandener Fußballprofi, aber ja, Glück gehört einfach dazu, aber natürlich eine gewisse Qualität. Also am Ende des Tages setze ich immer Qualität durch. Also es gibt jetzt keinen, wo ich sage, der ist jetzt mit Glück Fußballprofi oder nur mit Glück Fußballprofi geworden, aber so ein Karriereverlauf kann sich schon, da gehört schon Glück dazu oder zumindest kein Pech, aber halt auch die Qualität. Wenn man es zu ändern Glück hatte, weil man sich bei sich jemand verletzt, dann muss man halt auch einfach abliefern. Was ist halt.
Wie bewertest du, blickst du als Torwarttrainer auf zum Beispiel Jonas Urbig, der aus der zweiten Liga als zweiter Torhüter dann den Sprung zu den Bayern ziemlich früh in seiner Karriere gemacht hat? Ich frage deswegen, weil es ja auch das Beispiel Nübel gab vor ein paar Jahren, das bei den Bayern zumindest nicht funktioniert hat und jetzt in Stuttgart zu funktionieren scheint. Also die Fragestellung, wie früh sollte man als Torwart oder grundsätzlich, aber jetzt in dem Beispiel als Torwart, den Sprung zu einem größeren Verein machen und wie viel Risiko ist da vielleicht auch zu viel dabei?
Boah, schwierige Frage. Also einerseits ist natürlich, wenn Bayern München anklopft, dann glaube ich nicht, dass da jemand sagt, nee, auf keinen Fall, sofort. Aber andererseits Thema Spielpraxis, Thema Spiele sammeln auf hohem Niveau ist natürlich, sag ich mal, die andere Sache. Ich glaube, pauschal kann man da nie sagen, das ist jetzt richtig oder das ist falsch, weil ich sage mal, ich bin jetzt auch nicht in diesen oder bin da zu weit weg, um zu sagen, okay, man weiß ja nicht, was da ist da jetzt besprochen worden, wie gibt es einen Karriereplan, wie sieht der aus, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann jetzt sagen aus der Ferne, okay, natürlich ist Spielpraxis auf höchstem Niveau extrem wichtig. Andererseits ist es aber auch extrem wichtig, auch für Torhüter, ich glaube für Feldspieler noch mehr, wenn man täglich mit den Allerbesten trainiert, macht das einen natürlich auch besser. Also ich glaube, wenn ich jetzt so eine Bayern-Trainingsgruppe mir angucke, da ist da mehr Qualität, ohne jetzt irgendwie abwärts zu klingen, als beim ersten FC Köln. Das ist halt einfach so.
Klar, das ist so. Klar.
Das hat, glaube ich, nichts mit der Qualität des Torwarttrainers oder so zu tun. Auch Nuancen, aber also die sind, glaube ich, jetzt in Köln nicht schlechter oder nicht viel schlechter als bei Bayern. Aber halt, es geht einfach um die Trainingsgruppe. So. Da ist einerseits Entwicklung durch das Training gegeben, andererseits fehlen dann halt auch wieder Spiele. So, wenn man jetzt irgendwie Nummer 2 ist oder so. Deswegen sage ich immer, Spielen ist irgendwie das Wichtigste, aber die Trainingsgruppe muss natürlich auch passen. Ich weiß, sonst gibt es in meiner Augen keinen Königsweg. Ja, die Leute werden schon wissen, was sie machen müssen. So, im Endeffekt. Also, deswegen nehme ich mir da jetzt nicht raus, irgendwie ein Riesenurteil darüber zu bilden. Im Endeffekt, der Ovich, der hat jetzt Champions League gespielt, der hat Bundesliga gespielt. Klar profitiert er von der Verletzung von Manu, aber ja, also, was will man erstmal mehr? So.
Wie ist das? Als Torwarttrainer hat man ja zwei bis drei, vielleicht in Ausnahmefällen noch mehr Torhüter in seiner Torwartgruppe und irgendwann muss man sich entscheiden, du bist die Nummer 1 von euch. Einer von euch ist Nummer 1 und steht im Tor und die anderen halt jetzt nicht regelmäßig. Wie ist das und wie viel Feingefühl braucht man da vielleicht noch zwischenmenschlich, weil es ja schon eine relativ einschneidende Entscheidung dann für die anderen ist?
Ja, es kommt aber ein bisschen drauf an, ob wie die Konstellation insgesamt ist. Also es gibt natürlich auch Konstellationen, wo man sagt, okay, es ist klar, der ist die Nummer 1, der ist Backup und dann haben wir noch irgendwie einen jungen Torwart dabei. Mhm. Das war in meiner Profizeit relativ klar, als ich da die Profis übernommen hatte, da war ohne gestandener Torwart. Thomas Kraft war Backup, obwohl er im Training immer alles reingehauen hat. Und dann hatten wir noch zwei junge Torhüter im Trainingsbetrieb, den Dennis Marsch und den Luis Klatte. Von daher stand ich jetzt im Profibereich nicht vor dieser Herausforderung oder dieser Entscheidung. In der U23 war es eher so, da hatten wir in der Regel keine feste Nummer 1, sondern es gab ein gewisses Rotationsprinzip, beziehungsweise die Torhüter, die jetzt im Profikader waren, haben dann häufig gespielt. Da war es eher so, da musste ich moderieren, okay, oder muss man moderieren, dass der Torhüter, der weniger bei der Mannschaft trainiert, dass der spielt auf einmal, wenn er von oben runterkommt. Aber jeder, der einen Vertrag bei der U23 unterschreibt, jeder Spieler sollte das wissen, dass das durchaus passieren kann. Von daher gab es da also mit Blicken betrachtet eher selten weniger Probleme. Und du hast recht, wenn es dann zu der Entscheidung kommt, dann muss man natürlich, finde ich, offen damit umgehen. Also ich finde immer so diese Offenheit, Ehrlichkeit gegenüber den Torhütern, die war mir immer wichtig. Also ich habe immer ein ehrliches Feedback gegeben und ich habe aber auch gleichzeitig jetzt auch im Trainingsbetrieb immer ein ehrliches Feedback von den Torhütern verlangt. Also ich habe dann arbeitet er mehr oder weniger mit Erwachsenen oder jungen Erwachsenen zusammen. Und dann wollte ich auch immer sagen, dass die Torhüter mir quasi sagen, okay, ja, das und das war gut, auch jetzt von der Trainingsgestaltung, das war nicht so gut, im Warm-up vielleicht eher das noch machen, weil dann habe ich ein besseres Gefühl und so weiter und so fort. Ich glaube, damit kommt man immer weiter, wenn man ein ehrliches Feedback gibt und das aber halt auch einfordert und dann vielleicht ist, wenn da mal doch irgendwie Kritik kommt oder sowas, dann zur Sache mit der, wer steht im Tor und so weiter, es gibt ja halt irgendwo noch einen Cheftrainer, der da ein Bildchen mitredet. Als Torwarttrainer ist es in meinen Augen oder in meiner Erfahrung selten so, dass der Torwarttrainer sagt, hier, heute spielt der, Schimpfsender, stellt den mal auf, der wird, oder er spricht damit rum, aber am Ende des Tages ist man ein Trainerteam und fällt dann gemeinsam entscheiden. Und dann kann es durchaus auch sein, oder sollte es auch so sein, dass der Cheftrainer auch diese Entscheidung mit kommuniziert, also dass man das Torwarttrainer nicht alleine.
Weil er natürlich dann auch am Schluss hinstehen muss, wenn es nicht funktioniert, oder? Also als Cheftrainer, meine ich.
Als Cheftrainer ist man, ich sag mal, von dem Tag, wo man einen Vertrag bei einem Verein unterschreibt, läuft die Uhr rückwärts. Es ist nun mal so das Geschäft. Also das sollte man wissen. Man ist derjenige, der heute seinen Kopf dafür hinhalten muss. Also man ist ja eher, also klar, Trainer heißt zwar der Beruf, aber man ist ja irgendwie schon eher eine Art Manager. Also der Staff ist riesengroß. Man muss Spieler, Physiotherapeuten, Ärzte, Vorwarttrainer, Co-Trainer, Analysten, die muss man alle irgendwie bei Laune halten, beziehungsweise von seinem Weg überzeugen und hinter sich bringen. Also das ist ja heute, glaube ich, das hinzu kommt dann Medienarbeit, wenn man sich im Profibereich oder im semi-professionellen Bereich befindet. Deswegen sind so diese, sag mal, Social Skills, wenn man zu Neudeutsch sagt, eher mittlerweile für einen Trainer viel, viel wichtiger, sag ich jetzt mal, als eine Trainingsstruktur oder was auch immer. Natürlich muss das aufpassen, aber dafür hat er ja eigentlich auch Co-Trainer, Torwarttrainer, die ihn da beratend zur Seite stehen. Ja.
Du hast vorher das mit den Rotationen gesagt, bei den U23, weil ja Leverkusen macht das ja seit Xabi Alonso Cheftrainer ist, relativ konsequent. Also international spielt Kovar und national Radetzky. Wie siehst du das? Findest du das eine gute Lösung oder bist du eher der Meinung, es sollte eigentlich ein Torwart sein, weil er sich ja die Feldspieler auch auf den entsprechenden Torwart einstellen, in Klammern müssen, Klammer zu.
Also ich finde das, ich bin jetzt zu weit weg von Leverkusen, um das einzuschätzen, aber ich glaube, mit Radetzky und Kovar hat man ja zwei richtig gute Torhüter. Ich glaube, da ist irgendwann die Gefahr, dass den beiden das nicht mehr wirklich reicht. Ich weiß nicht, Radetzky ist halt über 30, keine Ahnung, ob es dann so vielleicht eine Bachablösung gibt. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt zu weit weg. Prinzipiell finde ich sowas super, dass man vorher klar festlegt, okay, bei Leverkusen die Besonderheit, das ist halt nur nochmal Europapokal. Aber ich würde immer sagen, es gibt ein Ligatorwart und ein Pokaltorwart. Also es ist ein Torwart, der irgendwie Pokal spielt. Das finde ich einfach auch eine gute Lösung. In England wird das traditionell schon häufig so gehandhabt. Da hat man muss man auch so ehrlich sein, ob mehr Pokalwettbewerbe dann noch. Definitiv, ja. Im schlimmsten Fall, wenn ich vor der Saison sage, hier, das ist der Pokaltorwart, dann hat er zwei Spiele. So, ja, klar hat er zwei Pokalspiele gemacht, zwei Pflichtspiele, aber es waren halt trotzdem nur zwei Spiele und der andere hat dann halt, keine Ahnung, 34 Ligaspiele oder so. Aber prinzipiell bin ich Fan von dieser Lösung und ja, man sollte sich da auch nicht so als Verein ist es, soll ich sagen, man hat diesen Torhüter ja unter Vertrag, also damit hat, da hat man sich ja dabei was gedacht.
Ja.
Die vermeintliche Nummer 2 oder Nummer 3 oder wie auch immer. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, wie man dann so durchdrehen kann, wenn der auf einmal am Tor steht. Also das ist ja kein, man hat ja nicht irgendwo an der Bushaltestelle angehalten und gesagt, hier, guck mal, du siehst ganz sportlich aus, stellst dich heute mal ins Tor vor 40.000. Nee, man hat aus ganz, ganz vielen Leuten genau den ausgewählt und der soll dann das machen, wofür er bezahlt wird. Also, warum regen sie alle auf?
Ja.
Also, verstehe ich nicht.
Gegen Schluss möchte ich nochmal gerne ein bisschen zu dir als Person kommen. Was hast du noch für Ziele, sportliche Ziele? Gibt es etwas, was du noch sportlich erreichen möchtest? Gibt es vielleicht, möchtest du vielleicht mal weg vom Torwarttrainer zum Jugendtrainer, Cheftrainer sein, gehen? Oder ja.
Also sportlich will ich also selber nichts mehr erreichen. Ja. Doch, ich fahre gerne Rennrad. Also da will ich noch ein paar gute Platzierungen haben, bis wir jeder mal rennen.
Ja. Siehst du?
Das will ich selber sportlich noch erreichen.
Mhm.
Beruflich möchte ich auf keinen Fall oder habe ich jetzt für mich gemerkt, dass ich eher so in der zweiten Reihe gut bin, beziehungsweise ja, gerne als Unterstützungstrainer arbeite. Also mir macht die Arbeit auch im Platz Spaß. Ich glaube, ich kann ja Torhüter oder auch Spieler, klingt jetzt blöd, aber irgendwie besser machen. Also ich kann denen auf dem Platz was mitgeben oder halt auch im Kraftraum. Was jetzt meine Hauptaufgabe ist,
Athletik.
Beziehungsweise ich kann sie fitter machen, kann eine Periodisierung erstellen, ich kann Trainingspläne erstellen, ich habe ein faktisches Verständnis, das kann ich. Was mir halt weniger Spaß macht und was halt so mit so einer Cheftrainertätigkeit oder aber auch mit so einer ja, Koordinatortätigkeit als Torwartkoordinator oder Cheftorwarttrainer oder sowas einhergeht. Ich bin nicht so der Kommunikator mit hinsichtlich Kaderplanung, Verträge, Kontakt zu Beratern. Das ist nicht so meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen sage ich für mich, also ich bin immer eher einer, der ja um Platz stehen möchte, mit den Spielern arbeiten möchte und weniger ein Telefon nehmen. So, das ist so.
Mhm.
Ja, wo das mal ist, also ich bin zufrieden in Berlin, bin ja auch schon eine Weile da. Von daher, das, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich möchte in, keine Ahnung, möchte in 2 Jahren unbedingt in der Bundesliga wieder sein oder in der Champions League. Also, ja, war gut, dieses halbe Jahr die Erfahrung gemacht zu haben, die Profis verantwortlich zu sein. Das hat mich, glaube ich, als Torwarttrainer schon weitergebracht, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich versuche auf Biegen und Brechen wieder irgendwo, also, ich bin ja Profibereich, ja, aber wieder ja, diese Position
wieder da immer
zu haben.
Mhm.
Von daher, mir macht es genauso viel Spaß, sich mit den U17-Torhütern auseinanderzusetzen. Also das ist irgendwie, ja, deswegen ist das alles gut.
Das ist ja mega cool. Finde ich mega cool, dass du auch sagst, ey, ob es jetzt Profis oder U17 sind, Hauptsache, es macht Spaß und mir macht Spaß. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht hier mit dir, Max. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du was mitgemacht hast. Ja, alles Gute weiterhin und ja, ich hoffe für euch, für die Hertha, dass er bald mal aus diesem Abstiegskampf in dieser Saison rauskommt.
Das hoffen wir alle. Das hoffen wir alle. Es sah es ja im Braunschweig ganz gut aus. Ich denke mal, die Qualität ist auf jeden Fall da. Das kriegen wir hin. Also vielen Dank auch nochmal meinerseits, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.